Hey, heute zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Sendung von «Schau mal». Und ich hoffe heute inständig, Mephisto, dass wir heute kein Ultra-Rant ablösen.
Entschuldigung, wenn ich so drin lache.
Okay.
Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich sage, ich will es nicht aufbeschwören, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl.
Es könnte eben sein, he? Und
ja.
Wir wollen uns Mühe geben heute, oder? Wir wollen uns Mühe geben. Darum steigen wir heute eher seicht ein. Und ich glaube, es ist ja nennenswert, dass wir auch BAFTAs berücksichtigen. Du hast ja sicher auch gehört, dass da die Nominees durch sind, respektive sie haben die Awards durchgegangen. Gerade erst. Und dort haben sie diverse Leute ausgezeichnet. Und es war noch relativ spannend gewesen, auch im Vorfeld zu schauen, wie das jetzt langsam steuern wir ja auch gegen die Oscars zu.
Und Oscar-Nominationen ja schon zu reden gegeben, darum hat man natürlich die Awards so ein bisschen beäugt, sagen wir mal. He?
Genau, genau. Da hat man ja ein bisschen übergeschielt. Und es ist noch spannend, das eigentlich zu sehen, was bei den BAFTAs, also den British Film Awards, da ausgezeichnet ist worden. Ein, zwei Überraschungen habe ich gesehen. Du hast jetzt weniger, glaube ich, damit auseinandergesetzt, stimmt
das? Ich überlasse das Feld dir bei den BAFTAs.
Okay, aber wir sehen dort, oder, bei den British Film Awards, ich habe auch reingeschaut, also visuell von Show, ein paar Ausschnitte gesehen, und was mir ist aufgefallen, es hat für mich einfach so den British Charme einfach viel mehr drin, oder? Das merkt man, es ist schwarzhumoristischer, es ist ein bisschen wie soll ich sagen, entspannter auch vor Atmosphäre, dünkt mich. Also es ist ein anderes Understatement, als man das in letzter Zeit bei den Oscars manchmal hat wahrgenommen. Ist eigentlich mir gerade so aufgefallen, als ich bei Barnen Dankesreden habe reingeschaltet habe oder auch bei der Show selber. Also ich finde das noch simpel, also die British Film Awards. Ja.
Du, wer hat es gehostet? Ich glaube, der Tennant, oder?
Ja. Also ich habe nur kurz eingeschaltet, aber mal, genau. Auf jeden Fall, was der beim besten Film, ist der Winner Conclave gewesen. Das ist noch recht überraschend, weil es hat ja dort auch recht gute Filme, unter anderem auch im Rennen, zum Beispiel auch der Brutalist, ist ja auch sehr stark im Oscar-Rennen mit über 11 Nominationen, oder? Also sieht man, es haben sich auch gewisse Filme jetzt hier durchgesetzt. Und Outstanding British Film ist auch gerade Conclave, also Best Movie und Best British Film, hat er gerade also, beides gewonnen eigentlich. Dann bei Leading Actress ist Mickey Madison von Anora, hat der da abgeräumt. Best Actor ist der Adrian Brody, wo ja auch für die Oscars stark im Rennen liegt, als Best Actor. Und etwas, was ich noch schnell dir muss übergeben, ist übrigens, dass Kneecap auch ein Gewinner ist gewesen, nämlich Debut by a British Writer and Director or Producer. Also Kneecap haben sie dort auch, du bist ja Fan gewesen, du hast das hier als Empfehlung rausgeholt.
Das war meine Nummer 1 gewesen letztes Jahr.
Voilà.
Ja. Das kann man so sagen. He? Genau. Kann ich also jedem ans Herz legen. Ja.
You. Also man sieht hier, da haben sie auch gehonored und so. Und was ich auch noch special habe gefunden, es gibt so auch Spezialkategorien. Zum Beispiel gibt es die Fellowship-Kategorie von der BAFTAs, also was sie auch britischen Schauspieler auszeichnen, wo eigentlich für sein Lebenswerk geehrt wird. Mhm. Und das Jahr war der Warwick Davis gewesen. Das sagt ihr ja sicher etwas. Das ist kleinwüchsige Mann, der unter anderem der Willow hat verkörpert. Und seine Dankesrede war also wirklich mit viel Charme und auch Emotionen geladen gewesen. Also ja, ich kann das allen empfehlen, Warwick Davis von der BAFTAs die Dankesrede anzuschauen. Das geht einem wirklich nach und ans Herz, weil schon noch ein bisschen mit seinem Schicksal und wie er da in Hollywood und in den Filmen unterwegs ist, gesehen. Eine Pointe ist aus seinem Leben, er war ja ein Ewok gesehen, also als Starting eigentlich in seine Filmkarriere oder von Star Wars. Und er hat ja auch unter anderem eben der Willow, das ist ja der Fantasy-Film, und andere Sachen verkörpert, wo kleinwüchsige Schauspieler eigentlich so ein bisschen der Vorläufer ist er von dem, oder von diesen Rollen. Und ein Award, der ist auch noch speziell, nämlich ein Uprising Star. Und ja, ich muss mich ja hier auch in dem Sinn, dass ich Alien Romulus leider als meine Enttäuschung habe angeschaut, weil eben halt meine Erwartungen so hoch waren. Aber der Schauspieler ist mir auch wirklich positiv aufgefallen und er hat ja dort Andy, der Android, verkörpert bei Alien Romulus und das ist der David Johnson. Und der ist jetzt hier als Uprising Star, hat er den Award abgeräumt. Und ich finde auch zu Recht, oder? Er hat schon etwas an sich.
Er hat eine gute Performance gehabt im Alien Romulus, muss ich auch sagen, ja. Definitiv.
Ja, also von dem her, ihr seht hier bei den BAFTAs, ist auch ein bisschen mehr die diversen anderen Movies zu rechnen gewesen oder Schauspieler, die man jetzt nicht so direkt auf dem grossen Schirm hat, sprich in den anderen Nominationen, vielleicht bei den Oscars, in den Nebenkategorien. Und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen aus. Also die British Awards sind dort ein bisschen vielfältiger aufgestellt. Übrigens noch bei den Animationsfilmen. Und das wird der Moski freuen, weil er ja einen recht gefeiert hat in unserem letzten gemeinsamen Podcast. Ist nämlich der Wallace and Gromit. Vengeance Most Flow.
Völlig verdient. Völlig verdient.
Das ist cool. Ich habe ihn noch nicht gesehen, leider. Ja. Aber eben, da ist schon wieder eine coole Auszeichnung. Also auch Childs and Family Film.
Für einen Abraumer noch ein Hinweis, wenn ihr noch mehr über Conclave wissen wollt, da haben ja der Tommy und der Moski zusammen intensiv darüber geredet, in unserer Folge 73 Krüsi Müsi an Filmen und Serien. Streamt sonst mal dort rein, dort wirst ihr dann auch noch ein bisschen mehr über Conclave mit dem Ralph Fiennes unter anderem.
Und ich glaube, jetzt machen wir ja ein bisschen das Foreshadowing, oder? Jetzt haben wir ja da, sind wir bei den British Awards gesehen, BAFTAs ein bisschen durch, so ein bisschen reingeschaut. Und jetzt frage ich dich, jetzt haben wir da die Oscar-Nominationen im Feld.
Ja, ja. Also wir werden ja die Oscars noch näher beleuchten, wenn sie dann da sind. Die Nominationen sind einfach das, was am meisten zu reden gegeben. Mhm. Sehr viele Enttäuschungen. Emilia Perez hat oben ausgeschwungen. Keine Nomination für Denis Villeneuve, für Dune. Das ist sehr enttäuschend aus meiner Sicht. Und eine absolute Frechheit, muss man einfach wirklich so sagen. Keine Nomination, aber auch keine Berücksichtigung für Oscar Soundtrack, für Atticus Ross und Trent Reznor, für Challenges. Challenges selber ist auch nicht nominiert als Film.
Oh, das ist Wahnsinn.
Und das sind alles Sachen, die man wirklich muss sagen, da verstehe ich wirklich, dass viele Leute sich in den letzten Jahren einfach von den Oscars so abwenden, vieles einfach auch wo ja im Hintergrund läuft, man redet ja immer von diesen gekauften Oscars, von diesen beeinflussten Oscars schon seit Jahren. Und das zeigt sich hier leider jetzt das Jahr schon bei den Nominierten, nicht einmal bei den prämierten Filmen und Kategorien. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich wahnsinnig enttäuscht. Und ich muss es hier einfach jetzt auch nochmal festhalten, wir machen nicht eine grosse Filmkritik, wir haben ja noch nicht gross über Emilia Perez geredet. Ich weiß nicht, ob du Emilia Perez hast gesehen.
Hm, noch nicht.
Es ist einfach ein absolut mittelmässiger Film, auch in dem Bereich, wo er sein will. Es ist für mich eine absolut nicht gerechtfertigte Nominationsflut, die über den Film einprasselt. Und das meine ich nicht, weil der Film jetzt irgendwie thematisch etwas aufgreift, wo gesellschaftlich im Moment gross diskutiert wird und deshalb man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie jetzt auch ein bisschen dem geschuldet. Solche Bemerkungen tue ich mich gar nicht gross einlassen. Aber was definitiv für mich hier im Verhältnis nicht stimmt, das ist kein guter Film, also nicht ein wahnsinnig guter Film. Er ist auch als Musical nicht gut, die Musik ist schlecht. Also es hat letztes Jahr Filme gegeben, wo die Musik deutlich besser war, die auch Musical-Anleihen hatten. Und für das ist es für mich absolut nicht verständlich, wie das zustande gekommen ist. Wirklich nicht verständlich. Mm-hmm. Und er ist auch schauspielerisch absolut das Mittelmass.
Also vielleicht hier noch für eine kleine Lanze zu brechen. Also du sagst es ja jetzt hier, dort bei Emilia Perez ist relativ schwierig mit den Nominationen. Es gibt aber etwas, wo ich mich gleich auch ein bisschen noch daraus auseinandersetze, ist nämlich mit der Brutalist, die ja sehr stark nominiert ist worden, unter anderem. Und ich glaube, das ist jetzt ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, den ich aber bis zu den Oscars werde gesehen habe, den ich mir fest vornehme. Obwohl es irrsinnig langer Film ist. Also, es ist ja wahnsinnig, die Laufzeit.
3,5 Stunden.
3,75 fast.
Also, wir haben schon über Brutalist geredet. Und das ist etwas, da werden wir sicher auch noch beleuchten, außerhalb, glaube ich, von den Oscars. Ich glaube, das ist ja auch wert. Das ist wert.
Und apropos Wert, oder? Es ist ja wirklich wahnsinnig erstaunlich bei all diesen. Wir reden immer über das Geld, weil das Geld ist ja immer entscheidend, auch in Hollywood natürlich. Einerseits Schauspieler, aber auch das Budget für den Film und alles gesamthafte. Und das war ja bei Brutalist ein brutal kleines gewesen, oder? Das Budget ist nur 10 Millionen. Das kann man sich fast nicht vorstellen bei so einem langen Film, oder? Wo auch relativ kunstvolle, opulente Szenen hat. Also man sieht das im Trailer. Ich würde auch anraten, den Trailer mal zu schauen, weil das ist schon dort fast ein kleines Meisterwerk, sage ich jetzt mal, wie sie den Trailer gemacht haben. Nämlich auch mit dem Sound untermalt und so. Und also wir werden, wie du sagst, noch auf den Film zurückkommen. Das ist für mich so eine, sagen Sie jetzt ein bisschen provokativ, einen positiven Ausreißer, oder? Bei all dem, was du jetzt hast gesagt, oder mit erkauft, schwierig zu verarbeiten für nicht nominierte Filme und so, wo Hollywood wirklich, glaube ich, jetzt gerade ein kleines Problem hat, das sehen wir. Gibt es auch kleine Lichtblicke bei den Oscars und an denen halte ich mich auch noch ein bisschen fest, oder? Auch in den Nominationen gibt es ein, zwei Sachen, die mir gefallen, wo ich denke, das ist schon eine Chance. Also, ich finde auch die Nomination von der Demi Moore in ihrer Leading Role.
Ja, für einen Genrefilm muss man sagen, ist, glaube ich, der erste Genrefilm seit über 20 Jahren, habe ich gelesen. Oder so, noch länger, wo in der Kategorie als bester Film nominiert ist.
Also
oder?
Vor allem im Hollywood, im Genre Horror, oder, haben wir das noch nie gehabt, so viele Nominationen oder, von den Oscars. Das muss man sagen, Horror is back on nominees. Also wir sehen jetzt hier, dass das Horror-Genre eigentlich wieder besser unterwegs ist. Oder? Und wenn man sieht, dass eine Hauptrolle wie die von «Bei Substance» jetzt hier eine Nomination für Demi Moore hat rausgehauen, das zeigt auch wieder etwas. Oder? Das sind für mich so jetzt Foreshadowing auf die Lichtblicke, wo das
yes.
Aber wie ihr schon gehört, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt nach den Oscars ausführlich noch einmal auf das eingehen.
Legen wir los in diesem Fall mit unseren regulären Folgen.
Yes, und wir haben hier ein Päckchen voll von Filmen, die wir teils zusammen haben gesehen und teils auch einzu. Und ich überlasse dir gerade mal das Feld.
Ja, ich muss zuerst noch ein bisschen ausholen. Nein, nein, keine Angst, es kommt nicht ein 10-minütiger Vortrag. Tut nicht wegschalten. Ja, genau. Weißt du, ich habe gedacht, wo wir unsere Vorschau-Folgen gemacht haben, unter anderem Vorschau-Filme 2025, Vorschau-Serien 2025, könnt ihr gerne nachhören, unsere letzten Folgen 72 und 74 und so weiter. Habe ich gedacht, ja. Irgendwie alle haben wir so versöhnlich, sei es der Moski, haben wir gedacht, mal, wir sind positiv, wir freuen uns auf das Film- und Serienjahr, da kommt doch noch das eine oder andere auf uns zu, wo wir uns wirklich auch ein bisschen können, ja, irgendwie so eine Vorfreude entwickeln. Und jetzt hocken wir da im Jahr, es hat gerade mal angefangen und es ist Februar und ich habe einfach das Gefühl, ich muss mich wieder nur aufregen. Ich weiss. Und dann denke ich einfach, nein, sind wir zu streng? Und dann fängt man sich wieder an, hinter Sinn. Tut man diesen Produktionen unrecht? Ist man einfach nur so einen alten, greisgrämigen, der einfach das aktuelle Blockbuster- oder Unterhaltungskino nicht versteht? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Start in das Filmjahr ist bis jetzt Stand. Jetzt. Für mich. Also noch kein Highlight. Und das wird sich, glaube ich, auch nach der heutigen Folge nicht wirklich ändern. Und warum, das hören wir jetzt gerade. Ich glaube fast, wir werden auch beide nicht so zufrieden aus dieser Folge rausgehen. Also, aber machen wir das Beste
ich
daraus.
Ich
möchte
mich da noch schnell ein bisschen selber rechtfertigen. Ich sage es in Teilen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt einen gewissen Teil, den ich hier vertreten kann, den ich habe gesehen habe. Und es wird hier halt auch, wie du es schon hast gesagt, halt auch ein bisschen schwierig werden, da gewisse Sachen, Aspekte nicht voneinander zu schreissen und zu sagen, es gibt doch ein bisschen Müll. Also auch im 25 müssen wir sagen, hat es einfach leider auch schlechtes Zeug und wo die Erwartungen vielleicht auch dementsprechend nicht mal so hoch waren und gleich noch unterschritten werden. Wir werden es jetzt gerade hören. Also.
Und darum habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir gesagt, um mich wieder oben abholen von diesen eher ein bisschen schwierigen Filmen, hat der Rom-Com Mephisto zugeschlagen. Und ich habe mir den neuesten Ableger aus der Bridget Jones Filmreihe reingezogen, der ja bereits jetzt angelaufen ist. Und zwar haben sie tatsächlich nachdem es jetzt schon der vierte, das ist jetzt schon der vierte Teil, die Filmreihe startet in den Anfangs 2000er und ist jetzt also mit dem vierten Ableger aufgefahren im Kino. Bridget Jones, Mad About The Boy heisst der Originaltitel und läuft aktuell im Kino. Und Renée Zellweger ist also zurück als Bridget Jones, als die etwas verpeilte, etwas schrobe, etwas spezielle Frau, die irgendwo ihr Glück hat gesucht vor vielen Jahren. Dann hat sie es gefunden, hat sie es wieder verloren, hat sich wieder selber müssen finden und. Die typischen Zutaten, die eine Rom-Com hat geboten damals. Es ist natürlich auch eine der grossen Paraderollen vom grossen Gentleman Hugh Grant, vom Romantiker, von dem Schauspieler, wo man, glaube ich, wirklich auch fest mit dieser Rolle verbindet. Und jetzt versuchen sie es also nochmal, den Vibe wieder zu beleben, mit dem englischen Charme, auch mit diesen ganzen so ein bisschen neuen Anlehnungen, was die Rom-Com heute auch ein bisschen mit sich bringt, versuchen auch ein bisschen neue Parts hineinzubringen. Ich sage nur mal schnell kurz ein paar Worte. Es ist inhaltlich eigentlich ein klassischer Midlife-Crisis-Film. Das muss man wirklich so sagen. Und zwar, wir sind jetzt also, wie gesagt, bereits beim vierten Ableger, wo damals Bridget Jones angefangen hat, wo sie ihr persönliches Glück hat gesucht. Dann hat sie ihr Glück im zweiten Teil versucht zu festigen und sich selber besser zu verstehen und selber zu finden. Dann ist sie plötzlich King ins Spiel gekommen, 2016 mit Bridget Jones Baby, wo ich absolute Katastrophe gefunden habe. Und jetzt also Bridget Jones Mad About The Boy, wo eigentlich so ein bisschen Bridget Jones, wo knapp über 50 ist, was Renée Zellweger auch selber ist. Also sie peilt sich irgendwo ein um die 50, hat zwei schon ein bisschen ältere Kinder, aber sie sind noch nicht erwachsen. Ihr Mann ist verstorben. Das wird ganz am Anfang aufgelöst. Das ist kein Spoiler. Und also es ist irgendwie einfach so eine klassische Rom-Com-Story. Und sie selber, Renée Zellweger als Bridget Jones, sucht sich also selber in dieser Midlife-Crisis, hat keinen Partner mehr, hat seit 4 Jahren, lebt sie allein mit den Kindern, macht alles für die Kinder, also eine Situation, die man sicher aus dem Leben kennt. Und alle sagen in ihrem Umfeld, hey, mach wieder etwas, such dir wieder einen Partner, es tut dir doch gut, du musst dich auch wieder selber finden. Also eigentlich tut die ganze Geschichte eigentlich tut sich irgendwie wieder viel von vorne zum ersten Teil wiederholen. Also eine Situation, wo natürlich viele Leute damit können relaten im wahren Leben, aber hier natürlich völlig romantisiert und kitschig aufgemacht, so wie man es kennt von den Filmen. Aber immer noch ein bisschen mit dem britischen Charme und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht gelungen. Aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, dass Bridget Jones nicht wirklich Stricken zerreißt. Es ist ein Film, was definitiv auch so auch nicht gebraucht hätte, obwohl es jetzt, ich sage jetzt mal so, Midlife-Crisis-Stories nicht wie, ich sage jetzt mal, Santa Meer gibt, aber doch die eine oder andere Story hat es schon gegeben. Renée Zellweger macht das immer noch gut mit einem wirklich Charme, aber es sind auch so klischeehafte, wirklich sehr klischeehafte Storylines, die mit dir doch ein bisschen einfallslos dünken. Natürlich hat sie einen jungen Lover, aber der macht sie irgendwie nicht glücklich. Und sie findet dann doch wieder die Richtung, die zu ihr passt. Der Hugh Grant ist praktisch nicht erwähnenswert, weil er kaum Screentime hat. Also er kommt im ganzen Film gefühlt 10 Minuten vor. Ich habe es nicht überprüft, aber es geht etwa in die Richtung. Und sagt sie in ein paar Lines und dann war es das. Also ich glaube, der ist wirklich definitiv nur für einen Paycheck vor die Kamera gestanden als Daniel Cleaver. Und Ja, für mich einfach jemand, den ich sehr gerne sehe und auch hier einen sehr eigenen Charme hat, ist der Gietel Eifior, den kennst du ja sicher auch, wo wirklich eine grosse Karriere hinter sich hat und irgendwie auch halt auch gute Rollen schon wirklich hat können ausfüllen, 12 Slave, Years a Slave, genau, und so weiter, genau. Und das ist wirklich jemand, der kann hier nochmal etwas Neues einbringen, sage ich jetzt mal. Okay. Und hat auch noch so einen eigenen Charme. Aber Bridget Jones, am Ende vom Tag, es ist ein Rom-Com wie die andere auch. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für das, dass ich mich immer sehr über die deutschen Filme auslasse, er hat halt einfach auch ein bisschen diesen Netflix-Look. Es ist aber keine Netflix-Produktion. Aber das hat er definitiv. Und er verliert dort so ein bisschen das Nahbare auch. Und das ist ein bisschen schade. Aber ja.
Aber das, Bridget Jones. Du sagst jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, noch einmal so, hat der Nostalgie-Touch, leichte Unterhaltung, serige Leute holt er dann auch ab. Oder? Wo mit der Franchise-Related Bridget Jones, für die ist sicher absolut schaubar.
Für die ist es sicher noch Unterhaltung. Ja, ja. Absolut. Es ist aber jetzt nicht, definitiv nicht ein Rom-Com, wo wirklich irgendwie etwas Spezielles ist, wo man dann müsste sagen, oh, das habe ich jetzt irgendwie so in dieser Form noch nicht gesehen und das reisst mich jetzt doch mit. Und, also er ist kein 500 Days of Summer. Das ist definitiv. Das ist er wirklich bei weitem nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch.
Es ist ja mehr ein Tribute an die Franchise, nehme ich an, weil er genau mit diesen Leuten eben auch sagt, die will ja abholen und er bleibt dort, wo er ist, kann man so das Understatement.
Ja.
Ja.
Aber ja, er ist geht noch schauen, wenn er Lust hat, wieder mal auf eine gute, lockere Unterhaltung, auf eine seichte Rom-Com, die euch ja, irgendwo ein bisschen warm ums Herz macht, zwischen ihnen noch ein bisschen, aber auch ein bisschen lustig ist. Der Humor ist grösstenteils okay. Mhm. Und am Ende des Tages, die eine oder andere Schauspieler ist das Highlight noch ein bisschen hat, aber mit dem hat es sich dann auch.
Also du würdest ihm jetzt da 3 Sterne, oder wie verstehe ich dich dort?
2,5. Wir wollen nicht übertreiben.
Okay.
Immerhin. Also für Bridget Jones-Fans 3,5, für die, die neutral so einen Film schauen wollen, die vorherigen Filme sogar vielleicht gar nicht haben gesehen, die würden ihn vielleicht eher in einem 2,5 einordnen.
Okay. Ja, ich glaube, wir wechseln gerade auch ein bisschen die Genre. Und ich habe da etwas im Kino gesehen, wo du, glaube ich, wahrhaftig nicht hast gesehen bis jetzt. Und das ist Companion. Hey. Genau. Companion ist so ein Dark Comedy Sci-Fi Thriller, also auch ein bisschen psychologischer Thriller. Den Trailer hast du ja, glaube ich, auch gesehen von diesem Movie.
Trailer habe ich gesehen, ja.
Genau. Der Trailer verratet ja ein gewisses, wobei natürlich auch nicht alles. Und wenn man wirklich sehr gespannt in Kino will, würde ich allen nämlich anraten, den Trailer nicht zu schauen, weil er eben auch, wie wir ja immer wieder ein bisschen ankreiden, manchmal schon fast ein bisschen zu viel verratet. Und das würde sich jetzt hier bei diesem Film echt anerbieten. Wenn ihr also euch den Trailer wollt klemmen und Companion schauen, habe ich das Gefühl, sind die meisten, oder eben wie ich es war, und wo sogar der Trailer gesehen, positiv überrascht. Und das bricht jetzt ein bisschen hier mit unserem Rant auch noch, weil das ist für mich etwas gesehen, das habe ich so fast nicht erwartet. Also ich bin mit etwas niedriger Erwartung hat gedacht, ja, gehst du mal schauen, weil ich habe gefunden, okay, könnte noch etwas sein. Ich probiere hier relativ grösstenteils spoilerfrei zu bleiben. Es wird hier und da bei diesem Film zu kleinen Spoiler kommen, die ich rauslassen werde, aber in der Haupthandlung werde ich nicht zu viel darauf eingehen. Aber ja, um was geht's? Also es ist im Prinzip eine Verknüpfung, so ein Spiel, wo einer eine Frau kennenlernt, vermeintlich, in einem Supermarkt. Das sieht man nämlich auch gerade am Anfang. Und die Frau wird verkörpert von Sophie Thatcher. Ein recht schönes, markiges Gesicht, wie ich finde, als Schauspielerin. Und das ist Iris. Und der Mann, den die kennenlernt, ist nämlich gespielt von Jack Quaid. Und jetzt kommt eben gerade eine Pointe. Der Jack Quaid, oder? Wen hast du da vor Augen? Das ist einfach immer
Natürlich sein berühmter Vater, das
genau,
ist klar.
Genau, und jetzt kommt es natürlich auch der Huey, oder, von den Boys. Oder?
Ja, natürlich.
Und mir ist das echt beim Film hier am Anfang so gegangen. Er spielt hier den Josh, der eben mit ihr related, mit der Iris, die der etwas auf sich hat. Und dort ist es mir am Anfang plötzlich so ein bisschen komisch vorgekommen. Oder? Weil der Jack Quaid einerseits eben in dieser Rolle von dem Huey recht stark hat gesehen. Es hat sich dann gelegt, muss man auch dazu sagen, fairerweise als der Boys-Fan, hat es dann können abtun. Und ja, eben, es geht dort um die Beziehung, die führen. Und sie hat so einen Lookalike wie in den 60s, also eine Frau, die eigentlich will gefallen, everybody's darling, und das verkörpert sie am Anfang auch so. Und wir denken dann hier, was soll das? Also sie ist ihm dann so ergeben, sie sind dann so in einem Ferienhaus zusammen, wo sie rausfahren. Also es ist so, der Science-Fiction-Aspekt kommt dann auch schon zum Tragen. Also es ist so Near Future, kann man sagen. Oder es sind dann so gewisse Gimmicks und Gadgets, die dann einfließen. Und jetzt hier muss ich eine Spoilerwarnung rausgeben, für die, die jetzt den Trailer und sich überraschen wollen. Es ist nämlich so, dass sie eigentlich gar kein Mensch ist. Und das erfahrt man eigentlich relativ früh im Film. Und sie hat so eine Android-Robotic-Art und das führt dann eigentlich so zu komischem Gehabe und Plot-Twists. Und das, finde ich, haben sie recht intelligent gemacht hier. Also, weil es eben eine Mischung ist zwischen psychologischem Thriller und zugleich immer wieder so swip-swapped zu diesen Dark-Comedy-Element. Und du hast gerade gesagt, Comedy und Hollywood, haben wir ja auch schon ein bisschen angetönt, ist manchmal ist ein bisschen schwierig in einer schwierigen Zeit. Oder? Und mein Kind of Humor ist auch eher der Schwarzhumor oder ein bisschen deftiger und so. Oder im alten Hollywood, wie man es gekämmt hat. Und ich habe es hier wirklich echt wieder so ein bisschen gespürt. Ich habe wirklich echt 2-3 Mal mehr als ein Schmunzeln gehabt, schon bald ein Lachen, weil es so skurrile, krude Szenen hat gegeben hier. Und der Film eben auch mit dem spielt, also so von krass ernst zu nennen, wieder nimmt sich selber nicht so ernst und macht es recht gekonnt, oder? Also das Thema Frau und eben Everybody's Darling und das, also das Missbräuchliche, das da ist, und toxische Männlichkeit, das auch noch ein Thema ist, ein grosses. Es gibt auch gewisse leicht anteaste Gender-Themen, das steht zwar nicht im Vordergrund, und eben auch das Science-Fiction-Element. Oder? Und das zusammengenommen eben, macht Companion doch zu einem guten Gesamtpäckchen, das mich überrascht hat. Also, als ich am Schluss wirklich aus dem Film raus bin, habe ich so gedacht, mal, der Film hat mich auf verschiedenen Ebenen unterhalten, oder? Und auch mit der Prämisse am Schluss, eben gerade weil es dort auch um Gewalt an Frauen, was leider in heutiger Zeit ein Thema ist, und das verfilmt man ja auf unterschiedliche Art. Und hier hat man es so ein bisschen für mich gekonnt verpackt, oder? In so einen Science-Fiction-Thriller Dark Comedy. Und für all die Bock haben auf das, kann ich Ihnen hier echt eine Empfehlung aussprechen für diesen Movie. Und ich habe das Gefühl, er wird noch überraschen. Also, ich bin hier schon bei 3,5 Sternen bis sogar fast 4. Ich finde, der ist recht gut gelungen. Boah. Ja, 3,5
Das überrascht mich. Sicher. Weil der Trailer hat für mich so ein bisschen trashige Vibes gehabt. Darum habe ich gedacht, das wird eher so ein bisschen eine seichte Unterhaltung mit ein bisschen Action und wie du sagst, ein paar Comedy-Elemente und ein bisschen Sci-Fi-Elemente. Das deutet sich ja im Trailer schon an. Und darum bin ich ein bisschen überrascht, dass du den jetzt so kategorisierst. Ja.
Weißt du, die Mischung, wie er zusammengestellt ist, aus diesen verschiedenen Elementen, du sagst, mit ein bisschen, eben, er spielt ein bisschen mit Trashig-Elementen, aber er macht es eben gekonnt. Also, ich finde, er wird nie zum Trash, weil er sich selber manchmal nicht ganz vervoll nimmt, aber gleich wieder ernst wird und wieder Gas gibt. Also, das ist so eine Mischung. Für mich ist es aufgegangen, für mich war es eine Überraschung gewesen. Im Positiven. Jetzt haben wir ja, glaube ich, noch einen, den wir gemeinsam haben gesehen, gell?
Sogar zwei.
Und jetzt kommt der eine. Ich glaube, und das ist ein Schauspieler.
Muss ich schon den Sturz haben?
Nein, den nehmen wir jetzt noch nicht vor. Weil jetzt wenn wir schon gerade auf einem High-Level sind, wenn wir noch nicht abstürzen. Ich glaube, wir stürzen nicht ab. Ich weiss deine Meinung noch nicht.
Nicht wirklich.
The Order. Haben wir
Yes!
Und jetzt, Was hast du von diesem Film wahrgenommen?
Ja, The Order ist ein klassischer Thriller, der ja, ein bisschen in der näheren Vergangenheit spielt und auch ein bisschen, sag jetzt mal, gewisse wahre Begebenheiten aufnimmt. Der Film ist von Justin Kurzel und unter anderem mit der Hauptrolle Jude Law und Nicholas Holt, also gerade zwei richtige Schwergewichte. An der Seite noch der Ty Sheridan und Journey Smollett. Also da ist wirklich, ich sage jetzt mal schon schauspielerisch, richtig etwas aufgefahren worden. Der Film spielt in den 80er Jahren. Jetzt werden ein paar vielleicht schon wieder ganz stark ausschnaufen, weil der 80er Hype ja eigentlich ein bisschen am Abklingen ist. Du hast ja mal den 70er Hype auf, Genau, ein bisschen, mal. Kann man so sagen. Und hier also nochmal ein 80er-Hype. Und zwar geht es darum, so ein bisschen um Verbrechen rund um einen Ableger vom Ku Klux Klan, wo sich, ich sage jetzt mal, die Gruppe, die sich dem Ku Klux Klan anbietet und aber gleichzeitig auch nur gewisse Element aus der Ideologie nimmt und wie eine eigene Sekte auf der Basis von einer literarischen Vorlage gegründet hat. Und da spielt eben der Nicholas Holt, der Robert J. Matthews, der dieser Gruppe der Schlussendlich vorsteht und sich radikalisiert mit seinen Leuten und mit Banküberfällen, Geldfälschungen und verschiedenen Raubüberfällen, auf, insbesondere auf Geldtransporter, Geld macht und so ein bisschen wild, in Wild-West-Manier sich immer mehr radikalisiert. Und die Gegenpart spielt eben hier der Jude Law als Terry Husk, der als, ja, als FBI-Agent versucht, mit allen polizeilichen Mitteln dieser Gruppe Herr zu werden. Und mehr sollte man eigentlich auch noch nicht verraten, weil es doch die eine oder andere Twist und spannende Storywendung gibt und am Schluss sich das Ganze dann auch nochmal auflöst. Das Ganze basiert auf einem Sachbuch, nämlich The Silent Brotherhood von Kevin Flynn und von Gary Gerhardt, über eine wahre Geschichte in den 80er Jahren, wo eine sogenannte Gruppe namens The Order, wo sich grösstenteils eigentlich der White Supremacy zuordnet, eben Anlehnungen vom Ku Klux Klan und verschiedene Terroranschläge im pazifischen Nordwesten verübt hat. Und die Jagd nach dieser Gruppe war eigentlich die Inspiration für diesen Film. Und ich finde, Justin Kurzel hat das wirklich solid, sehr gut umgesetzt. Mir hat der Film in vielen Teilen überzeugt, er hat Kritikpunkte, aber ich kann schon mal ein bisschen vorschauen. Also ich habe bedeutend Schlechteres gesehen das Jahr.
Das stimmt. Absolut. Da gibt es schon mal recht. Also, wie du es hast gesagt, oder der Plot und so, also mit dieser Verstrickung, es ist ja auch so ein bisschen, eben gerade im Zeitgeist, wo nicht einfach ist, heutzutage eben wegen extremistischen Gruppen, wo man ja hier und da zu Amerika leider in der Neuzeit auch wieder erlebt, oder kann der Film schon fast ein bisschen Bezug nehmen zu dem und eine bedrohliche Sache, aber mir ist es eigentlich vorgekommen, dass der Jude Law für mich den Film recht stark hat gedreht als Terry Husk. Ist dir das auch irgendwie so vorgekommen? Also er ist ja eh charismatisch und ich glaube, in dieser Rolle ist er auch jemand, der am meisten punkten kann, dünkt mich. Also immer wenn er Screentime hat gehabt in diesem Film, die bei The Order, hat es mir gedacht, kann er dort eigentlich die Rolle recht authentisch und auch gut ausspielen und auch ein Charme und aber auch wieder wie soll man sagen, absolut, eine Authentizität hat oder in dieser Rolle. Also ich habe ihm das abgekauft.
Hundertprozentig. Und der Nicholas Holt, den wir ja jetzt gerade bei Nosferatu gesehen haben vor kurzem und natürlich auch verschiedene andere grosse Rollen schon bekleidet haben, hat mich auch als Antagonist wirklich sehr überzeugt. Er hat so eine kalte Art gespielt und gleichzeitig aber immer wieder das hat er die zwei Gesichter gehabt vom liebenden Familienvater mit dieser extremistischen Haltung und hat das wirklich gut verkörpert. Natürlich völlig krank und den ganzen Charakterzug und wie er sich sein Weltbild aufbaut. Und das ist natürlich absolut schändlich. Aber Aber wie er das spielt, das ist wirklich, das hat mich sehr überzeugt. Und auch alle, die dort in dieser Gruppe auch Nebenrollen bekleiden, machen das sehr solid, sehr gut von dieser radikalisierten White Supremacy Gruppe. Also das, ja, das hat mich sehr gut
gedacht. Beim Nicholas Holt hätte ich mir vielleicht noch mehr Dramaturgie gewünscht, um die Rolle um von dem Bob Matthews. Oder? Dort hat mich gedacht...
Ich weiss, was du meinst. Er ist manchmal schon so ein bisschen kalt, so ein bisschen unnahbar.
Genau, oder? Und das hat mir dann am Schluss gegen das Ende des Films hat mir das dann ein bisschen gefällt, oder vielleicht ist das so ein Hauptkritikpunkt, ist, dass er die Dramaturgie sich nicht unglaublich stark gesteigert hat, jetzt um die, die Order, also um die Sekte, die sich jetzt da als Terrorgruppe versteht mit der Zeit, oder? Und das hast du dann, hätte sie das noch ein bisschen mehr sollen, mehr Schuss, mehr ausführen, oder? Dass der Bob Matthews, wie du sagst, vom Familienvater zu dem Antagonist und Schurken, der da wirklich mit kruden Verschwörungen sich vollstopft und unbelehrbar und durchtränkt mit Hass und allem, dass man dort noch ein bisschen mehr hätte können rausholen. Jetzt rein oder ein Buch technisch habe ich so den Vibe gehabt.
Aber als Vorfazit muss man wirklich sagen, die Order, ein guter, solider Dark Thriller, mit guten, guten schauspielerischen Leistungen von den wirklich 90% vom Cast. Eine gute Storyline, etwas, das ich noch nicht kennt. Natürlich, die Thematik ist schon sehr oft in Filmen aufgearbeitet worden, ist auch nicht neu, auf verschiedene Arten, dramatisch, actionreich oder auch einfach als dunkle Thriller. Starke Vertreter von dem, wo man vielleicht hier jetzt sagen könnte, wo vielleicht jetzt nicht die Polizeianlehnungen hat, ist natürlich American History X unter anderem. Es gibt natürlich auch noch andere Vertreter. Black Klansman ist auch so, wo er noch ein bisschen mit humoristischen Anleihen spielt, wo aber auch die Thematik Dark Comedy Element hat. Und dort ist er irgendwo, also humoristisch ist er wirklich nicht, er ist sehr, sehr ernst. Das muss man sich darauf einlassen. Es ist ein klassischer Thriller, ein klassischer Cop-Thriller mit 80er-Jahr-Vibes, wo aber die Thematik leider Gottes so aktuell ist wie schon lange nicht mehr. Das muss man halt einfach auch wieder sagen, dass die Thematik im Moment einfach auch wieder leider in den USA an Zulauf hat. Das muss man einfach so sagen. Und das ist brandaktueller, als man das Gefühl hat. Ja.
Was ich auch noch möchte rausstreichen, ist nämlich auch das Handmade, oder? Weil es ja gerade Horror, also Thriller, True Crime Sache ist, oder? In Kolorierung, in Cinematografie hat er mich auch wieder abgeholt, weil das ist man sich auch nicht gewöhnt, du sagst immer ein bisschen das Overlands, Flair, Glimmer, Glamour, whatever. Also das hat man hier nicht, oder? Sehr natürliche Farben, sehr schöne Farben, auch in der Kolorierung vor der Kamera, mit den Schnitten und allem. Ich finde, es ist sehr ground-based, aber eben sehr gut gemacht, oder? Und von dem her ist es wirklich, auch von der Machart her, eigentlich ein guter, schön gemachter Thriller, ja. Kann man durchaus sagen.
Und ich muss einfach auch wieder sagen, der Jude Law, wir haben ihn gerade vor kurzem kurz andiskutiert in seiner Serienrolle als Jedi im Star Wars Skeleton Crew und hier wieder als FBI-Cop, wo verbissener FBI-Cop und das, er ist dort sehr vielseitig. Er ist früher auch ein Rom-Com-Darsteller gewesen, er kann actionreiche Rollen bekleiden. Immer noch, also ich finde nach wie vor den Jude Law, der muss so weitermachen, immer noch auf seinem langen Karriereweg, den er ja schon hat.
Aber hier zeigt es, glaube ich, auch wieder, oder? In dieser Rolle gefällt er mir halt auch, weil er das Charisma ausspielen kann. Man sieht hier, er ist jetzt ein bisschen gealtert weg von dem Beauty Boy und so, whatever. Aber jetzt hier nimmt man auch das wahr, oder? Wenn das Drehbuch gut geschrieben ist und es auf einen Charakter passt, den er verkörpern kann er das eben auch ausspielen, das Charisma. Und das kann ich ihm hier auch wiederum sehr gönnen, eigentlich, weil ich ihn als Schauspieler sehr gut mache. Ja, wir sind beim Rating angekommen, glaube ich, oder?
Ja, ich überlasse dir mal den Vortritt. Wo raten wir die Order?
Die Order würde ich auch stabil bei 3,5 Sternen ansiedeln. Ich für mich.
Ja, ich gebe die Order ebenfalls 3,5 Sterne. Sind wir uns mal 100% einig. Ich glaube, auf ein 4 schafft er es nicht ganz, weil er doch hier und da ein paar Abstriche muss man machen bei der Storyline. Auch manchmal bei der Charakterteufe, so wie Charakter geschrieben sind. ja, längt ihm nicht ganz auf eine Sphäre. Aber es ist ein gutes 3,5. Ja, wirklich. Ja,
absolut, absolut. Ja, wir verlassen mal die Gefilde, he? Die ruhigen.
Oh, jetzt muss ich tief durchschnaufen.
Oh, nee.
Tief. Muss ich meine innere Mitte finden, dass ich jetzt nicht zu ausfällig werde. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Wir wollten ja eigentlich positiv bleiben in diesem Kinojahr. Jetzt waren wir ja schon mal recht versöhnlich bis jetzt. Und jetzt könnte es vielleicht die Stimmung ein bisschen drehen, sagen wir es mal so.
Ich spüre die, woher das geht.
Mit was wollen wir starten? Mit was wollen
ja,
wir starten?
Also ich würde jetzt mal sagen, der Gorge, wir würden es jetzt schon fast auch in die Grütze taufen. Nein, es war jetzt böse gewesen, das ist jetzt gerade ein bisschen heftig, liebe Leute. Aber
Achtung, Zitat vom Tommy, wo wir den Trailer besprochen haben. Du, das könnte noch etwas werden.
Oh, behaftet.
Und sie hat da einige Monate später, haben wir ihn beide geschaut, Ja. Bevor wir aber über Kritik reden, der Gorge, um was geht's, Tommy? Schnell kurz zusammengefasst.
Ja, also der Gorge ist wirklich exklusiv und first released on Apple TV Plus. Und es ist eigentlich, ja, es ist so ein vielseitiger Film. Will er sein, sagen wir es mal so. He. Er versteht sich als Monster Horror Survival Action Movie mit Romance und Dark Romance.
Love Story.
Eben Romance Element, oder? Er will das ein bisschen sein. Also, ihr seht hier, die Bandbreite ist schier unglaublich, was der Film abdecken will. Und dort krankt er auch. Es spielt in einer nahen Zukunft, wo eigentlich nennen, Söldner, sprich angeworben werden, namentlich Scharfschützen, die hier vertreten sind, in einer weiblichen Person, wo ich eben die Hoffnung hatte, ist nämlich Anna Taylor-Joy, wo ich grundsätzlich eine sehr stabile, durchaus auch gute Schauspielerin finde, je nach
Katastrophe.
Je nach in dem Block. Und das ist
ja. Nein, wir kommen auch noch drauf.
Alles gut. Die weibliche
Protagonistin,
ich merke es. Du musst es rauslassen, da kommen wir dann dazu.
Ja, Entschuldigung.
Und das ist die Rasa, die eben die weibliche Scharfschützin ist und rekrutiert wird für so einen Geschützturm auf die eine Seite, und auf der anderen Seite haben wir den Miles Teller, der der Levi verkörpert die männliche Rolle als Scharfschütze Soldier, wo dann der andere Wachturm bei dieser Kluft, wo der Gorge genannt wird, also das ist eigentlich eine Spalte, wo links und rechts davon eben die Befestigungen, sprich Türme, die mit Azen bewaffnet sind, dort drauf hausen und eigentlich nur aus der Ferne miteinander Kontakt aufnehmen und in dieser Gorge unten sind. Das kann man hier, glaube ich, auch rauslassen. Man sieht nämlich in grossen Teilen des Trailers, sind Monster unter innen und sie müssen diesen Monster, sie haben die Aufgabe dort, das zu bewachen und unter Kontrolle zu halten. Die Gorge, also die Felsspalte, die Kluft. Und ja, wie du sagst, sind...
Und die birgt irgendein Geheimnis, das wird zumindest angedeutet.
Genau, es birgt dann weiter unten, in dieser Kluft unten, wo sie dann später auch noch werden nachgehen. Ein Geheimnis, was mit dem Geheimnis auf sich hat, weil sie dann auch herausfinden. Wobei dort auch nicht ganz plothole-mässig man denkt, ja, warum muss jetzt das alles sein? Und man muss hier auch anfügen, nämlich das Drehbuchverantwortliche ist hier der Zech Dean. Und der Zech Dean hat leider auch andere Sachen geschrieben, die wir auch nicht alle so toll haben gefunden, nämlich The Tomorrow War namentlich oder Cold Blood, wo er auch das Drehbuch hat geschrieben, und Fast 10 haben wir jetzt alle auch schon nicht mehr so, naja, oder? Also du spürst, jemand, der schlechte Drehbücher schreibt, hätten wir eigentlich sollen sehen, kommt auch leider auch einen schlechten Film raus. Die Regie hat noch Scott Derrickson geführt.
Derrickson,
genau.
Ja.
Und meine Hoffnung ist gesehen, und in der Nebenrolle ist noch zu erwähnen, dass sogar die grosse Sci-Fi-Ikone,
oh ja,
Quantum vom Sci-Fi, wo ja, ich ja absolut grosse Stück vorhalte und nach wie vor einer von meinen Lieblings weiblichen Sci-Fi Frauen hat gespielt, nämlich Sigourney Weaver haben wir hier, wo Ripley hat mal verkörpert. Hier spielt sie Nebenpart, eine kleine Rolle, fällt hier nicht ins Gewicht, sie hat den Paycheck bekommen, es ist okay, oder mit hat sich's. So, und ja, jetzt habe ich da so ein bisschen drum herum erklärt und jetzt kannst du loslegen, jetzt kannst du sagen, hey...
Nein. Sonst heisst es wieder, ist ich jeder Ranty-Boy. Nein, also grundsätzlich, ich habe mir wirklich, als ich in diesem Film drin war, und ich habe mit meiner Freundin geschaut, und ich dachte, ja, jetzt schauen wir mal rein, und es ist wirklich eines der miserabelsten drei Bücher, die ich seit langem habe, wirklich auf Leinwand, beziehungsweise jetzt hier im heimischen Kino gesehen. Ihr könnt den Film aktuell auch streamen auf Apple TV Plus, wie gesagt. Und es ist einfach unglaublich, erstens mal angefangen bei den schauspielerischen Leistungen, mal abgesehen vom Inhalt. Anna Taylor-Joy sieht irgendwie aus, als hätte sie zwei Filme mehr im Leben gemacht. Kam irgendwie aus dem Laientheater, spielt wirklich absolut katastrophal. Also es ist wirklich, da kannst du fast nicht hinschauen. Mm. Und sie ist so unglaubwürdig in allem, was sie in diesem Film macht. Sie sollte verkörpern eine badass, top ausgebildete Sniperin. Für das hat sie nach mir, und das meine ich nicht irgendwie Bodyshaming-mässig schon mal, ist das ein völlig falscher Cast. Das ist eine Dame, die ist ultra schlank, gross, dünn, hat ein androgynes Wesen, das überhaupt nicht in so eine Rolle passt. Also wirklich, also das Casting, keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. Das macht null Sinn. Und dort, jetzt hätte man ja das können sagen, hey, wir tun die ein bisschen badassiger darstellen, oder die hat eine Top-Marine-Ausbildung hinter sich, etc. Sie verkörpert hier eine europäische Elitesoldatin, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir den männlichen Gegenpart Miles Teller als Levi, der auch ja ein Top-Sniper soll sein, der irgendeine schwierige Vergangenheit hat, etc. Und der, im ganzen Film merkt man dem an, dass er sich wahrscheinlich permanent fragt, was spiele ich hier eigentlich? Mm. Er hätte zumindest so ein bisschen die Attitude, zum Elite-Soldat zu verkörpern. Aber auch bei ihm, es ist komplett unglaubwürdig. Er sieht aus, als würde es ihn permanent anschiessen in allem, was er macht. Er hat es, und vor allem, was ich nicht verstehe, und das ist das, was mich am meisten gestört hat, du hast das jetzt schon gesagt, darum kann man das auch als Spoiler anbringen, in dieser Schlucht leben Wesen. Die Wesen kommen dann aus dieser Schlucht raus und versuchen ja, ja, dort die Grube, dieser Grube zu entkommen und steigen diesen Befestigungen auf. Und dann gibt es den Moment, wo die beiden ProtagonistInnen zum ersten Mal die Wesen sehen. Und dahinter fragen das gar nicht. Ah ja, da kommen irgendwelche Baumwesen aus einer Schlucht, dann knallen sie die irgendwie ab oder ihre Befestigungsanlagen und dann gehen sie zum Alltag über. Und ich denke so, hä? Mm-hmm. Niemand würde das machen. Nicht der Top, best ausgebildete Marine, weiss nicht was, würde so etwas machen. Also das ist dreibuchtechnisch ein absoluter Schwachsinn. Und auch die Auflösung, was später in dieser Grubenunger passiert, die ist ja auch völlig hanebüchen. Und es stimmt überhaupt nicht. Und es ist alles so unglaublich dämlich. Und sie kriegen, wie du hast es eingangs gesagt, oder man versucht ganz viele Genres abzudecken. Mm. Es entwickelt sich, Achtung, Spoiler, noch eine Liebesgeschichte, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also die Chemie zwischen diesen zwei Personen ist zwar gleich null, aber eine Liebesgeschichte auf Distanz und dann auf Nähe zwischen denen. Und die ist auch so komplett unglaublich.
Es ist mir so ein bisschen vorgekommen, also jetzt noch so eingeschwungen auf die Liebesgeschichte. Es ist so wie zwei im Kindergarten miteinander wollen anbandeln.
Genau! Genau!
Das ist gerade ein bisschen frech, vielleicht, wenn ich das
so, jetzt... So, hallo! Joey Bitswan. Und es sind zwei Elite-Soldaten! Genau. Oder, ja. Das ist so dämlich!
Nein, das ist...
Nein, sie sind noch ein Candlelight-Dinner auf dem Turm.
Und sie tun sich dort noch schick machen auf dem Turm, dass sie dann auch ein bisschen Romantik können versprühen in der Apokalypse. Innen. Also wir probieren hier Elemente auch zusammenzufügen, wie du sagst, die absolut nicht zusammenpassen und unglaubwürdig sind, oder? Weil das Bond, das jetzt zum Beispiel so in einem Science-Fiction-Horror-Movie würde entstehen, ist ja durch das, dass man durch dick und dünn geht und so ein bisschen den Badass-Kick hat, oder? Dass man dann einander rettet und zusammenfängt und, oder? Ein bisschen eben andere komplett andere Tonalität. Und wir probiert hier eben die Romance, die Liebesgeschichte mit dieser Kindergarten-Attitude. Ah, ich habe ein Viertel von ihm gesehen und bin dann gerade Hölle gehypt von ihm. Ein bisschen komisch, also so ein bisschen mit Schamgefühl.
Also ganz
weird,
ja,
oder?
Und dabei will man ja einem Zuschauerinnen und Zuschauer will man ja erklären, hey, die haben dort eine jahrzehntelange wichtige Aufgabe zu erfüllen, wo Soldatinnen und so immer wieder die Aufgabe eine Zeit lang müssen erfüllen, dann werden sie abgezogen, dann kommen neue Soldaten, das ist so ein bisschen die Story. Und die haben ja eine wichtige Aufgabe und es ist ja völliger Schwachsinn. Und die leben dort theoretisch Todesängste und dann machen sie aber irgendwie ein Date zusammen. Und,
das geht also, nicht
und
dann auf.
Denke ich so, hä?
Well, das bei dieser Kontaktaufnahme, oder wie sie dann eben miteinander so hin und her schäkern, wie du sagst, in dieser dystopische Atmosphäre, oder? Das passt nicht. Es passt in den einzelnen Elementen nicht zusammen. Weder als Action-Horror-Movie, noch als Romantik-Film, noch als Science-Fiction-Dystopie. Also, es sind alles einzelne Elemente, die aber für sich selber sogar noch schlecht geschrieben sind. Also, wenn man es jedes einzelne noch anschaut, denkt man, nein, das geht nicht auf, an der geht er auch nicht auf. Und auch ihr Machart, oder? Man hat immer das Gefühl, das ist alles in einem riesigen Studio gedreht worden, on screen.
Permanent.
Sie laufen irgendwo in einem Studio, in einem Volume rum, mit Backlight und allem. Es wirkt unnatürlich. Und auch die Wesen, die sie umgeben, sind grösstenteils schlecht CGI, whatever, zweitklassig, wo Kolorierung, wo zum Teil weird ist. Also ineinander reinfließt, wo man so denkt, hö, also man kann Zehnte vom anderen nicht unterscheiden. Und. Also es ist hier. Der gehört hier, wir gehen in einen recht starken Rant rein und jetzt kommt's. Wir gehen ja einig mit dem Moski, der ja sagt, hey, Apple TV Plus bringt doch eigentlich hochwertiges Zeug. Vor allem im Serienformat sind wir uns global ein bisschen einig, da gibt es wirklich gutes Holz. Also wir sind ja dort uns, obwohl Apple hier in unseren Gefilden noch ein bisschen unter dem Radar fliegt, sind wir uns grösstenteils einig, hey, da kommt wirklich gutes Zeug, oder? Also,
das stimmt,
Und das ist so, dass dann der Gorge hier mit eigentlich guten Schauspielern gespickt ist. Wie gesagt, die bleiben dabei, die haben ihr Potenzial. Vielleicht nicht drüber, aber stabil, auch dann noch Taylor-Joy. Aber hier, das war gar nichts. Das war... Das,
gar nichts, nein.
Und
wirklich gar nichts. Bis zum Schluss, das zieht sich durch. Das Finale ist auch für die Füchse... Also wirklich, das ist von hinten bis vorne ein absoluter Fail und kann ich also wirklich nicht empfehlen. Ich komme schon zu meinem Rating. Ich komme schon zu meinem Rating und dann kannst du gerade anschliessen.
Ich lade das.
Ich gebe ihm 1 Stern.
Oh ja.
Für ein paar gute, wenige Action-Szenen. Unter anderem die in dieser Kille. Und damit hat sich's 1 Stern mehr auch nicht verdient. Sorry, liebe Gorge-Fans.
Ja, ich bleibe jetzt diplomatisch und weil Sigourney Weaver drin mitspielt.
Die kommt ja kaum vor! Nein,
das ist, ich weiss, jetzt kommt es. Das gibt noch einen halben Stern. Weil der Paycheck an sie ausgestellt ist worden. Und sie dort mal wieder kann, etwas Gutes sich gönnen, weil ich Zagoni cool finde, gibt es 1,5 Sterne. Den Rest könnt ihr euch auch schenken.
Heute hast du einen grosszügigen Abend. Das ist schön.
Nein, sie kommt nicht vor. Sie kommt ein paar Minuten vor. Liebe Leute, könnt ihr schenken. Es ist ein Joke. Es ist wirklich, der Film ist ein Joke und ich bleibe beim Einstiegsfazit. Es ist die Grütze. Voilà.
Und nach der Grütze ist vor der Grütze oder doch nicht. Wir wollen darüber reden. Wir reden nämlich jetzt als nächstes von was?
Ja, wir reden von ihm. Wir haben ihn beide gesehen.
Der grosse Blockbuster von diesem Frühjahr.
Oha, jetzt wird es schwierig. Wir reden hier über Captain America, Brave New World. Er ist angekündigt, es gibt nicht viele Marvel-Filme, aber wir müssen ja auch gewisse Sachen einfach gesehen haben, dass wir hier euch aktuell können versorgen mit den News. Und da wir ja das Thema Marvel nicht ganz beerdigen, weil es halt immer wieder im Kino auftaucht und es wird immer noch probiert und wieder probiert und wir schenken ihm gleich noch ein bisschen Aufmerksamkeit und Ja, ein bisschen. Und Mephisto ist die Aufmerksamkeit wert gewesen.
Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Wir sind ja bekannt als die grossen Marvel-Grantler, die immer wieder mal ausrufen, schon seit längerem. Du bist schon in einem temporären Streik gewesen, was Comic-Verfilmungen generell angeht. Finde ich auch zu Recht. Und ich meine, die Vorschusslorbeer auf diesen Film sind schon mal nicht wirklich gut gewesen. Er ist über ein Jahr verschoben worden. Es hat diverse Nachtreise gegeben. Er hat unglaubliche 180 Millionen Dollar verschlungen, ohne Marketing. Und das ist beachtenswert, wenn wir dann auch noch ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Captain America Brave New World hat ja eigentlich ein bisschen den geerdet, Down-to-Earth-Neustart auch so werden vom Marvel Cinematic Universe, was ein bisschen in die zukünftige Ära einleitet, auch zusammen mit dem bereits angekündigten und jetzt auch mit einem Trailer angekündigten Fantastic Four First Steps, die ja dann noch wieder kommen. Und das ist so ein bisschen die zwei Filme, die ja so ein bisschen in diesem Marvel Universe ein bisschen den neuen Schritt sollen gehen. Aber nachdem man eben der schon verschoben hat, der jetzige Captain America, und der ja auch wieder Bezug nimmt auf eine Serie, nämlich auf Falcon and the Winter Soldier, und dort auch wieder Versatzstücke aus anderen Filmen nimmt, die aber völlig irgendwie unlogisch in das Ganze reinkommen. Und ja, es ist halt nun mal so, Marvel findet nach dem eigentlichen Abschluss, den sie hatten, in der letzten Phase mit den Avengers Infinity War und Endgame, wo wir immer wieder sagen, wo eigentlich wieder ein Schlusspunkt war, haben sie nie die Kurve gekriegt, um eigentlich wieder eine neue, richtige, filmzusammenhängende Serie wieder zu bilden. Und das, da ändert auch Brave New World nichts dran. Und es ist in vielen Teilen ein uninspiriertes und unnahbares Desaster. Und ich frage mich echt ein bisschen, was man denn da nachgetragen hat. Also, was hat man denn, also wenn das die beste Version von diesem Film ist, dann muss ich mich fragen, wie hat denn die alte Version ausgesehen? Also, da mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen. Und ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Kritik vorab genommen. Aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen einordnen, was Brave New World eigentlich erzählen, Tommy. Wo befinden wir uns gerade im Marvel Cinematic
Universe? Ja, das ist ja so, dass eigentlich der Sidekick von Captain America, nämlich der Sam Wilson, gespielt von Anthony Mackie, eben der Falcon, will ja jetzt eigentlich die Rolle ausfüllen von Captain America. Man hat ihm das auferlegt, man hat da auch schon die Serienauskopplung gehabt, The Falcon and the Winter Soldier, da nimmt er ja teilweise sogar mit gewissen kleineren Charakteren, namentlich der Ezekiel, der da in dieser Serie vorkommt, Bezug in diesem Film bei Brave New World, und er nimmt auch Bezug zu nämlich der Incredible Hulk, also im Prinzip der mit dem Edward Norton, das ist noch bevor Iron Man ist gesehen, hat das auch noch zum Marvel Cinematic Universe zählt, das war 2008 gesehen. Und ja, er will dort sich so Anlehnungen schaffen, oder? An die Verfilmungen, eben auch vom Hulk in dem Sinn, wo dann hier der Harrison Ford, der Präsident Thaddeus Ross, spielt. Und das Geheimnis dreht, es ist auch nichts Neues, man sieht es im Trailer, von wegen der Red Hulk, oder, wo hier wird vorkommen, was man auch schon merkt, in einem Nebencast haben wir noch den gut geschätzten Giancarlo Esposito, den wir alle als Schauspieler schätzen, aber er spielt hier auch sehr untergeordnete Rolle als Sidewinder, also so als im Prinzip Auftrags-Plotkiller und so hier. Ja, und dann haben wir noch den Tim Blake Neeson, der als Antagonist Samuel Stearns hier noch auftritt und so. Also, ja, es ist verfrachtet eben eigentlich in das Ganze, wie jetzt hier der Sam Wilson alias Captain America eigentlich mit dem Präsident interagiert, eigentlich auch wieder die Aufgabe hat, das Ganze neu zu ordnen, nachdem die Avengers nicht mehr sind, eigentlich auch wieder eine Neufindung macht in dieser Rolle als Captain America, und ich kann schon das vorwegnehmen. Der Anthony Mackie, er kann das nicht ausfüllen. Das ist irgendwie das Drehbuch hier, denke ich mich völlig daneben gehauen, weil mich hat Captain America, die alten Filme, gerne halt nicht. Ich finde sie zum Teil recht gut gelungen. Sogar die stärkeren Filme hier. Aber da merkt man, er ist wie in diesem Sidekick geblieben hängen. Also auch die Regie hat ihn hier und auch Drehbuchautoren, oder? Ich weiß nicht, wie es denn dir ist gegangen. Man hat immer das Gefühl, er spielt eigentlich auf kleinem Level oder probiert zeitweise eine Pointe zu setzen.
Also mein grösstes Problem ist, dass der Anthony Mackie mir einfach komplett unsympathisch ist. Es ist für mich ein komplett unsympathischer Schauspieler. Ich finde ihn einfach auch völlig unpassend. Er kann die Rolle nicht ausfüllen. Und da geht es mir auch nicht darum, dass ich jetzt unbedingt am alten Captain America würde festhalten. Nee. Aber er kann es einfach nicht ausfüllen. Die Geschichte ist einfach abgelaufen. Man hat ja das irgendwie auch ein bisschen beendet. Und man kann das Feeling ja nicht mehr wie zurückholen, wo man mal hatte aus der Captain America-Reihe und aus der Avengers-Reihe damals mit dem Steve Rogers. Und das ist einfach so ein bisschen ein Problem, was sie nicht können ändern. Und das ist das, was Marvel im Moment einfach nicht versteht, dass sie das Gefühl bei den Leuten nicht mehr können. Ich glaube, bei vielen Leuten, sicher gibt es Hardcore-Fans, die es anders sehen, aber ich glaube, bei vielen Leuten können sie das Gefühl nicht mehr aufbeschwören. Sie können das nicht mehr rekapitulieren.
Weißt du, ich glaube, es ist einfach auch der Plotschreiber hier geschuldet, weil sie einfach dort keinen Plan mehr haben. Das ist das, was du ja sagst, so das übergeordnete Element, das wir früher hatten bei Marvel. Mhm. Oder? Wo der grosse Zusammenhang zwischen den Superhelden, die zusammenhängende Geschichte, wo man auch interessiert ist, an der Charakterentwicklung, an der Einführung der Charakter, an der Leidensgeschichte oder an der Veränderung davon, was die Charaktere ausmacht. Ich rede jetzt über Charme, über gewisse neue Elemente, die man wiederbelebt oder umschreibt. Mhm. Oder? Das hat früher eigentlich ein Marvel-Film auch ein bisschen ausgemacht und man ist immer so ein bisschen geguckt gewesen, wenn zum Beispiel ein neues Element ist gekommen, das man jetzt nicht erwartet hat. Oder eben so ein bisschen, okay, da kommt jetzt ein neuer Held, man teast ihn auch noch ein bisschen an und kommt dann wieder ein bisschen zum Tragen. Und hier bei Marvel hat man einfach den Highspeed-Knopf gedrückt und hat so das Gefühl, man kann lieblos einfach kurz schnell einerseits ihre Optik lieblos, aber das gehen wir ja dann noch ein bisschen drauf ein, aber auch vom Charakterdesign, oder? Ich denke mal, wenn man das Drehbuch einigermaßen das Struggle, oder jetzt von dem Sam Wilson, alias Captain America, von dieser neuen Figur, viel mehr hat ausgearbeitet, weißt, dass er das nicht zutraut, aber dann gleich über sich rauswächst und. Also das, ich sage, es hat alles Potenzial, ein gewisses, aber du musst es verdammt nochmal gut schreiben. Und das entgleitet Marvel hier komplett. Du sagst, oder, ein riesen Productioning mit 180 Millionen, aber ein Drehbuch, das kein Franken wert ist, kein Dollar wert ist. Und das regt ein bisschen auf, oder? Dass man eigentlich sagt, da müssten Leute am Werk sein, die dafür brennen, eine Fantasy-Comic-Sache immer noch gut zu machen, auch wenn Endgame durch ist und all das andere. Aber es bleibt dort, wo wir schon immer ein bisschen die Kritik gespürt haben. Es ist weder eben neu noch mutig. Oder? Und das ist ja eigentlich zynisch.
Ja, und es werden auch Charaktere wie völlig blass und völlig uninspiriert. Also der Tim Blake Nelson, Entschuldigung, der Danny Ramirez, der Joaquin Torres verkörpert, beziehungsweise der neue Falcon, weil der alte Falcon ist ja jetzt der Captain America. So muss man sich auch ein bisschen einordnen. Der ist völlig blass in diesem Film. Der interessiert dich zu keiner Minute. Der ist dir völlig egal. Der wirkt wie ein Sidekick vom Sidekick. Mhm. Also noch uninteressanter als der Anthony Mackie als Sam Wilson, Captain America selber. Und somit funktionieren die zwei Hauptdarsteller überhaupt nicht. Und der Harrison Ford jetzt, über ihn haben wir ja noch ein wenig geredet, wo der Thaddeus Thunderbolt Ross spielt und beziehungsweise auch noch natürlich noch der Red Hulk verkörpert. Digitalisiert logischerweise. Der Harrison Ford ist natürlich ein grosser Schauspieler. Das, was er muss machen in diesem Film, das macht er gut. Er ist ja eigentlich ein Lückenbüßer, weil sein vorhergehend Schauspielerkollege, der Präsidenten Rolle hat ausgefüllt, ist ja verstorben. Und das ist ja so ein bisschen, ja, ich finde das einfach speziell. Das wirkt, der Film wirkt komplett uninspiriert. Und er hat, und vielleicht noch ein bisschen von der Inhalt, ja, auch die Action, Sequenzen, Kampfsequenzen, so das klassische Unterhaltungskino, ist einfach nur noch Mittelmass. Also wirklich. Was ich gut finde, um jetzt auch noch etwas positiv zu sagen, der Sound wummert wieder ein bisschen mehr. Ich finde, der bretscht zwischen ihnen recht ordentlich.
Also, wie du es sagst, aber, die Action ist schon fast auf Serienformat zusammengebratzt jetzt in der Optik, dünkt mich. Also das sieht man heute eigentlich auch in einer, sagen wir jetzt mal, besser produzierten Serie, Action-Serie, Fantasy-Geschichte. Also unter anderem auch, dass die Action wirkt nicht mehr wirklich schön ausstaffiert, weder optisch, eben auch mit den Backgrounds, die sie immer wieder brauchen, zum Teil Volume immer noch, oder auch in der Animationstechnik, oder, wo man eben auch der Harrison Ford in der Transformation vom Red Hulk hat mich manchmal auch irritiert und sogar schwach gedacht, auch vom Art-Design ist Marvel einfach auch nicht mehr wirklich cool, oder sie können sich auch, die Animationsstudio leiden ja unter dem Zeitdruck, wo Marvel zum Teil vorgibt, dann tut man nachher animieren, eben gewisse Szenen, die man nicht im Kasten hat, oder fälschlicherweise, tut man nachher bearbeiten und sagt, okay, und das merkt man, es ist so ein Zusammengestaffel, und du hast jetzt zwar den Harrison Ford noch positiv wahrgenommen, aber manchmal hat man auch das Gefühl, er ist in dem gar nicht so drin, weißt du, wie ich meine? In dem
nein, Genre, aber er hat ja auch nichts besitzen mit dem Genre
zu tun gehabt. Mit dem Marvel-Universe oder mit den Antagonist Superhelden-Geschichten oder so. Ich glaube, er ist dort auch nicht daheim als Schauspieler. Oder,
ja,
weil,
das stimmt,
weil die Boshaftigkeit, die der Red Hulk ausstrahlt, und das ist auch wieder ein Kritikpunkt. Also in der Comic-Lore bin ich okay unterwegs, aber der Red Hulk, die Aggressivität und das, was von ihm, die Macht, die eigentlich der Antagonist oder der Charakter ausstrahlt, ist so zerstörerisch eigentlich und so mächtig. Und hier schrumpft man es für mich wieder so zusammen. Also da kommt irgendwie der Sam Wilson alias Captain America und macht ihn einfach so hurtig schnell ein bisschen hin. Also das passt eigentlich auch nicht so in die Comic-Lore für mich. Weißt du, dass dort die Macht, die der Red Hulk ausstrahlen sollte, auch wieder nicht passt. Also, es ist so viele Schichten auch wieder hier. Marvel hat es hier nicht geschafft, eine neue Initialzündung zu geben. Weder optisch noch inhaltlich.
Überhaupt nicht.
Bleibt es einfach wirklich Mittelmass bis eher flach. Also, leider, liebe Leute.
Ja, und vielleicht noch schnell zum Tim Blake Nelson, wo der Dr. Damiel Stearns bzw. der Leader spielt, oder? Das ist ein Charakter, der ist noch vor dem Marvel Cinematic Universe mal eingeführt worden, bzw. seine Entstehung, nämlich noch damals beim Incredible Hulk mit dem Edward Norton, wo wahrscheinlich die meisten Leute völlig vergessen haben, dass es mal diesen Film gegeben hat. Dort hat man mal Bezug genommen zu diesem Charakter. Und jetzt wird der hier wieder aufgegriffen und die meisten Leute haben ja gar keinen Bezug mehr zu dieser Storyline. Also das ist ja völliger Witz.
Genau.
Und das verstehe ich nicht. Und dann kommen ja noch die Parts von den Eternals, weil man ja den Celestial sieht, der da aus dem Meer rausragt, oder? Das nimmt ja Bezug auf Chloe Zhao, sie Eternals-Film, wo ja auch irgendwie so reingeschustert
wird. Aber eben, es tut noch nur so am Rand das Ganze immer anteasen. Also einerseits...
Ja, aber es hat so nach dem Motto, wir haben den nicht vergessen. Genau. Man hat nicht vergessen, dass es noch das grosse Ganze gibt. Aber ein Plan ist völlig
nicht da. Eben, das meine ich mit dem übergeordneten Plan. Oder man teast immer wieder hier und da etwas kurz an, eben, dass man so Knowledge aus dem Marvel-Universum hier reindroppt oder Incredible Hulk gehört eigentlich trotzdem, dass er ein bisschen losgelöst ist, noch zu diesen Marvel Cinematic Universe Filmen. Das ist auch so eine Pointe, wo man dort noch hat reingenommen hat, eben vor Iron Man. Das ist so ein Fun Fact, dass man den dazu zählt. Darum nimmt man Bezug zu dem, wie du sagst, eben die Quotes von Eternals oder da. Aber es tut nicht so zusammen interagieren, selbst wenn man jetzt ein Fan ist von dieser Franchise und jeden Film hat gesehen und jede Serie, dass man sich auch dort nicht wirklich im Plot wiederfindet, dass man sagt, wow, das haben sie jetzt geschickt eingeführt, weil das alles ist nebengedröselt.
Genau.
Und das regt, als wenn man jetzt ein Marvel, so wie die Leute, die jetzt nicht Hardcore-Fans sind, wie Leute, die jetzt wirklich drinnen sind, ich glaube, die Liebe ist ein bisschen draus. Also es bleibt dort. Also es ist eben, wie gesagt.
Und die Liebe ist draus. Die Liebe ist definitiv draus.
Und
übrigens, noch schnell eine Nebenbemerkung, ganz kurz in 10 Sekunden, sorry. Nach der Chloe Zhao, die eine grosse talentierte Regisseurin ist, die man bei Eternals schon verbrannt hat in einem Marvel-Film, macht man es hier auch wieder mit einem jungen, aufstrebenden Regisseur, mit dem Julius Ohna, der bis jetzt nur Kritikerfilme und Kleinproduktionen wirklich mit nicht grossen Filmen ist aufgefallen. Das bekannteste war noch der Cloverfield Paradox, den er gemacht hat. Aber sonst ist er wirklich noch ein aufstrebender. Und der wird jetzt ein bisschen verbrannt in meinen Augen, weil ich glaube, der hat Talent mit so einer Marvel Grossproduktion, oder? Wo wirklich auch das Potenzial hat, richtig Kritiker, Lieblings Film zu produzieren. Und das ist ein bisschen schade. Und für mich nach wie vor, auch nach Captain America Brave New World, das Franchise ist für mich innerlich eigentlich tot. Es ist uninspiriert, es hat keine Stringenz mehr. Die Zukunft ist wahnsinnig fraglich und da wird wahrscheinlich auch First Steps nicht viel dran ändern. Also Fantastic Four First.
Das muss man schauen. Also wie du sagst, der übergeordnete Plan, den sie früher mal hatten, über mehrere Filme und ein Ziel verfolgt haben. Und das eigentlich noch so in einer guten Qualität ist noch abhanden gekommen nach Endgame. Das können wir immer noch festhalten. Sie finden nicht back on track, nicht zurück. Und das zeigt nämlich auch die Diskussion, ich weiß nicht, ob die hast gehört, dass der Jonathan Majors mit seiner Verfehlung, die er ja als Anti-Aggressionstraining hat müssen absolvieren, wahrscheinlich auch zu Recht, er hat seine Probleme, als Kang the Conqueror ja gecancelt ist worden, ist jetzt wieder ins Spiel gekommen bei Marvel, oder? Jetzt in den letzten Tagen haben sich da im Internet mehrere Meldungen gehäuft, dass sich der Kevin Feige, respektive Marvel Productions, Disney sich wirklich überlegt, hier der Jonathan Majors nochmal zurückzuholen, wobei nicht als Hauptantagonist, sondern leihweise, und das ist jetzt auch wieder so etwas, wo ich leihweise wieder zurück als Kang the Conqueror vielleicht in einen Sidekick reinkommt. Und da muss man sagen, eben, sie haben wirklich keinen grundsätzlichen Plan mehr, woher die Reise geht. Es ist verfranzet. Und das kommt ein bisschen abhanden. Und das ist so schade, weil selbst in einem Marvel-Multiverse, wo sie sich befinden, dünkt mir, wenn man die richtigen Leute hat, ich rede jetzt über drei Bücher, da komme ich immer wieder gerne zurück, man kann das schreiben. Man muss es aber auch können. Und im Moment schreiben das gefühlt irgendwelche uninspirierten, losgelösten Leute, die, ich sage es jetzt provokativ, Paychecks bekommen und auch die Schauspieler leider langsam auch, die einfach den abholen und sich nicht identifizieren können mit so Superhero-Attitude. Und vielleicht ist man eben dort einfach, bös gesagt, ein bisschen ausbrennt in diesen Studios. Oder hat das ein bisschen oder Überblick nicht.
Das stimmt, ja.
Also ja, leider, liebe Leute.
Ich glaube, Brave New World, wir haben noch kein Fazit und vor allem, Fazit haben wir gegeben, Entschuldigung, aber noch keine Wertung.
Ja. Ich muss sagen, er ist wirklich knapp schaubar. Ich bin auch so eingeklemmt, aber er ist schon recht eine Enttäuschung. Also, ich bleibe gleich bei 2,5, würde ihm geben. Knapp schaubar ist
ich gehe ein halbes Punkt drunter, weil er mir wirklich noch mehr uninspirierter ist reingekommen. Ich gebe ihm 2 Sterne und für mich eigentlich ja. Nicht unbedingt also, schauen.
Eben, bei 2,5 bin ich, wenn ihr wirklich Hardcore-Marvel-Leute seid, irgendwo noch der Rest Hoffnung, aber ihr werdet hier auch nicht beseelt daraus raus leider gehen. Die Hoffnung schwindet immer wie mehr, leider immer noch. Ja, das ist leider so.
Ja. Dann gehen wir raus mit 2 nicht so schönen Filmen aus der heutigen Schau-mal-Folge. Kurze Filmreviews. Wir haben euch wieder einen Abriss gegeben zu den aktuellen Filmproduktionen und ich mache schon mal eine kleine Vorschau. In absehbarer Zeit in unserer nächsten Folge schauen wir dann auf das kommende Cult Attack Festival in Bern, wo Anfang März wird stattfinden. Was ist es? 1, 2, 3, 4 Tage? Das habe ich gerade nachzählen. Wo die 2000er behandeln und inspiriert aus dem Cult Attack Festival machen wir unsere Top-Lists 2000er Filme. Da werdet ihr wieder von uns hören. Und wir gehen raus mit einem immer noch am sinkenden Marvel Cinematic Universe. In dem Sinn, sage ich schon mal Tschüss, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Euer Mephisto.
Ja, ich schließe mit dem an. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hoffen auf bessere Filme und positive Überraschungen für das Kinojahr 2025. Lasst gleich mal wieder rein. Ich wünsche euch hiermit eine gute Zeit. Tschüss zusammen.